MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Steffi Schmidt. Sie hören das MKR am Wochenanfang. Ja, und am Wochenende, da gab es im Erzbistum Bamberg so richtig was zu feiern. Herwig Gössl wurde offiziell in sein Amt als Erzbischof eingeführt. Und meine Kollegin Maria Ertl war mit dabei.
Bis auf den letzten Platz war der Bamberger Dom gefüllt. Aus allen Ecken des Erzbistums waren Gläubige gekommen, um mit ihrem neuen Erzbischof diesen großen Tag zu feiern. Auch Ministerpräsident Markus Söder ließ sich diesen Termin nicht entgehen.
Die Kirche hat eine wichtige Aufgabe für unseren Staat. Der Freistaat Bayern steht zur Kirche. Allein was geleistet wird im sozialen Bereich, in der Bildung, auch im Religionsunterricht. Ich selber bekenne mich eben auch zum christlichen Glauben und deswegen ist dieser Glaube für die Prägung des Landes von ganz besonderer Bedeutung und dabei viel Mut, viel Kraft, auch wieder viele Missionsarbeit zu leisten, zwar nicht nur irgendwo in der Welt, sondern auch bei uns daheim.
Auch Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke betonte die Vorfreude auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Oberhirten und gab ihm die besten Wünsche mit auf den Weg.
Dass er seine Unbekümmertheit und seine offene Art behält, das ist in einem Amt ja nicht immer einfach, weil man doch ganz besonderen Herausforderungen auch einem öffentlichen Erwartungsdruck ausgesetzt ist. Aber ich bin davon überzeugt, er wird so wie sein Vorgänger auch ein wunderbarer Erzbischof für unsere Stadt werden.
Nach dem feierlichen Gottesdienst war dann endlich Zeit, Herwig Gössl persönlich zu begegnen. Lang war die Schlange derer, die ihm gratulieren wollten. Auch aus seiner alten Pfarrei in Hanberg bei Erlangen waren viele gekommen. Ihren ehemaligen Pfarrer haben sie einfach in bester Erinnerung behalten.
Er ist aufgeschlossen, geht auf die Leute zu. Er ist einfach super.
Er hört uns zu und er ist nahe bei den Menschen, bei den Kleinen in Anführungszeichen.
Er geht jetzt nicht nach den sozialen Medien und versucht sich sozusagen über Instagram zu verkaufen, sondern er ist authentisch, wie er ist, authentisch im Glauben. Und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit wichtiger denn je.
Und ich finde einfach, der ist ein sehr sympathischer Mensch.
Und dieser sympathische Mensch, jetzt Oberhirte von über 600.000 Katholiken im Fränkischen, genoss seinen Tag sichtlich.
Als ich da stand und die ganzen Menschen gesehen habe und diese unglaubliche Erwartung und Freude und Dankbarkeit irgendwo auch gespürt habe, das war der packendste Moment.
Eine Bischofsweihe fand ja nicht statt. Schließlich war Herwig Gössl bereits Weihbischof. So wurde die Ernennungsurkunde aus Rom verlesen und natürlich der Bischofsstab übergeben von Gössls Vorgänger Ludwig Schick.
Das war schon auch ein sehr berührender Moment, diesen Stab zu übernehmen. Und als ich ihn dann hatte, war ich erstaunt, wie schwer er ist. Ist ja auch ein Zeichen. Da muss man aufpassen, wenn man um die Kurve geht, dass man nicht aus der Kurve getragen wird. So schwer ist er. Aber es ist ja auch ein Zeichen für die Aufgabe vielleicht.
Bleibt Herwig Gössl als neuem Bamberger Erzbischof nur zu wünschen, dass er Spur hält und nicht aus der Bahn fliegt bei der aktuellen Berg- und Talfahrt der katholischen Kirche. Maria Ertl fürs MKR.
Fußball spielt im Leben von Pfarrer Rainer Maria Schießler schon immer eine große Rolle. Von klein auf ist er ein riesengroßer Fan. In der aktuellen Folge verrät er, was Fußball für ihn bedeutet, wieso er eigentlich Fan des TSV 1860 München ist und warum Fußball auch was mit dem Glauben zu tun hat.
Schießlers Woche.
Hier spricht der Pfarrer. Es ist so ein Schlüsselerlebnis gewesen, das ich damals, als ich es erfuhr, gar nicht so sehr einschätzte. Ich war im Grünwalder Stadion, einmal wieder, hier bei uns in München-Giesing, bei einem Löwenspiel. Also mein Verein, der TSV 1860 München, wenn ich so sagen darf, dem ich seit Kindertagen schon anhänge. So eine Vereinszugehörigkeit ist ja eigentlich, sagen wir mal ehrlich, wie eine Konfession. Man wird in sie hineingeboren. Die wenigsten suchen sie sich irgendwie mal aus. Es ist das Umfeld, so wie die Familie bei der Religion, beim Fußball dann eher die Straße, die Freunde, die anderen Kinder, die einen zum Sympathieträger mit einem Verein machen. Schon von daher ist es eigentlich unsinnig, überhaupt zu bewerten, ob man jetzt dem richtigen oder dem falschen Verein anhängt. Das ist Blödsinn, genauso wie die Feststellung, ob ein Mensch eine falsche oder eine richtige Religion besitzt. viel wichtiger ist doch, ob man sich ausreichend engagiert und zum Beispiel in Vereinsfragen in der Lage ist, auch einmal differenziert zu bewerten, zu beurteilen, was wirklich wichtig ist. Und vor allem, ob man sich mit dem eigentlichen Thema hier, also dem Sport, allein verbunden weiß und nicht immer mehr daraus macht. Dass ich in eine Religion und eine Konfession hineingeboren wurde, berechtigt mich daher auch nie, die Spiritualität und die Religion eines anderen zu verurteilen. Ganz unmissverständlich hat dies das Zweite Vatikanische Konzil vor 60 Jahren ausgedrückt. Diese gegenseitige Einsicht und Toleranz wäre auch der grundlegende Weg zum Frieden unter uns und allen Menschen. Immer noch, siehe Kyrill I. Moskau, werden Gewalt und Krieg religiös begründet, damit die Menschen da mitziehen. Im Grünwalder Stadion jedenfalls war gerade Halbzeitpause. Ich stand beim Brotzeitstand, um ein neues frisches Bier für mich zu kaufen. Für mich ist ein solcher Moment mit einem kühlen Bier aus dem Mehrwegbecher und einem Hotdog in der Hand in einem Fußballstadion gleichbedeutend mit einem festlichen Königsmahl. Mehr an Leichtigkeit und Entspannung kann ich mir schlecht vorstellen. Vor mir in der Warteschlange steht ein riesiger Kerl, ein Hühne von Mann, mit einer ärmellosen Jeansjacke bekleidet, auf der vor allem am Rücken etliche Aufnäher angebracht sind. Die kann man dann, wenn man so ansteht, lesen wie eine Zeitschrift. Ein Aufnäher aber hat's mir dann besonders angetan. Man sieht eine geballte Faust und darüber bzw. darunter standen die Sätze der TSV 1860 München und darunter ist eine Religion. Eine spontane Diskussion mit dem Träger dieses Emblems habe ich mir jetzt erspart. Dafür hätte schon wegen der Halbzeitpause von 15 Minuten die Zeit gefehlt. Die Botschaft dieses Aufnähers aber ist mir nie aus dem Kopf gegangen. Ein Fußballverein, also einer, dem ich auch anhänge, eine Sportart, Fußball, das ich von klein auf kenne und auch gespielt habe, das soll religiös sein, soll eine Religion sein, also viel mehr als nur ein Freizeittrend, ein Hobby, Abwechslung vom Alltag, ein Gemeinschaftserlebnis. Oder ist es nicht so, dass gerade die Verwechslung des Sports mit einer Religion, mit deren Strenge und Vorschriften und deren Anspruch ihn so verzerrt und vielleicht am Ende gerade deswegen zur Gewalt unter den Fangruppen und auf den Fußballrängen führt? Dabei ist es doch gerade diese Leichtigkeit, das Ungebundensein, das jetzt ganz im positiven Sinn zwecklose, zweckbefreite Machen und Tun, das den Sport und den Fußball im Besonderen so wertvoll macht. Sport machen ist gesund, klar, aber der sportliche Wettkampf, der ist eigentlich gar nicht notwendig. Er muss nicht sein, zumindest um zu überleben. Wir machen es nur aus Spaß, an der Freude, an der Lust, seine Kräfte und sein Können miteinander zu messen. Nur deswegen machen wir ihn, sonst wegen nichts. In dem Moment, wo dieser wunderbare Sport aber seine Leichtigkeit verliert, über das bloße Kräftemessen hinausgeht und ein Gewicht zugesprochen bekommt, das er gar nicht tragen kann, verliert er doch alles, was uns eigentlich trägt. Freude, Gemeinschaft, Ablenkung, Zerstreuung, sein ganzes zweckloses Dasein. Das hätte ich jetzt mit dem Mann vor mir in der Schlange besprechen können. Wie gesagt, ich hab's gelassen, hab gewartet und lieber jetzt darüber ein kleines Buch geschrieben. Mein Fußballhimmel habe ich es genannt und darin möchte ich diesen Fußballsport genau so beschreiben. Oft hört man ja auch immer wieder Leute von einem Fußballgott reden. Natürlich gibt's den auch nicht, aber für viele von uns ist Fußball schon etwas Göttliches. Wenn jetzt wieder in unserem Land die EM im Fußball stattfindet, werden wir es erleben, wie dieser Sport unzählige Menschen zusammenführt. Und immer wieder bin ich bei meinen Erinnerungen und Überlegungen zum Thema Fußball auf den Apostel Paulus gestoßen. Man möchte es nicht glauben. Der war ein unglaublicher Sportfan. Die korinthischen Spiele hatten es ihm wie viele andere damals angetan. Sie waren bekannter als die berühmten Olympischen Spiele heute. Seine Gemeinde in Korinth war ihm nicht ohne Grund so wichtig geworden. Dort kamen nämlich von überall her viele Menschen zusammen, um diese Spiele zu beobachten. Das war eine Gelegenheit, das war ein Big Point für ihn. Dort konnte man als christliche Gemeinde richtig Werbung machen, nicht nur für den Sport, sondern auch für das Evangelium. Und mehrmals vergleicht darum Paulus die Sportler und die Gläubigen miteinander. Seht, wie sie laufen, sagt er, wie sie trainieren, wie sie sich anstrengen, wie konsequent asketisch sie leben. Das müssen doch wir auch. Und bei uns Christen geht's doch um noch so viel mehr. Es geht um Leben, Tod, um Auferstehung. Ich glaube, der Paulus wäre heute ein sehr guter Sportreporter und die Stimme in unseren Stadien. Solche Gedanken, seine Sprüche dazu und wie sehr ein Fußballspiel im Stadion mit unserer Liturgie in der Kirche zusammenhängt, von den Gesängen bis zum einstudierten Ablauf, all das habe ich einfach mal ein wenig genauer beleuchtet und angeschaut und zusammengeschrieben. Es würde mich freuen, wenn ihr einfach mal reinschaut in meinen Fußballhimmel und wenn es bei der EM wieder mal nicht so klappt mit unserem Team, der Mannschaft, so wie leider Gottes bei der letzten WM, dann habt ihr wenigstens ein schönes Buch, das ihr dafür in dieser Zeit lesen könnt. Ich wünsche euch eine gute Woche und wenn ihr es in die Hände bekommt, viel Freude mit diesem Buch. Euer Pfarrer Schießler.
Das war Schießlers Woche, ein Podcast von und mit Rainer Maria Schießler. Diese Woche zum Thema Fußball und warum auch dieser viel mit dem Glauben zu tun hat. Dazu hat er jetzt übrigens auch ein Buch geschrieben. Das nennt sich Im Fußballhimmel. Am Dienstag, also den 5. März 2024, ab 19 Uhr wird er in der Münchner Maximilianskirche daraus vorlesen und mit einigen prominenten Gästen plaudern. Wenn Sie nicht vor Ort sein können, kein Problem. Wir übertragen diese Veranstaltung auf YouTube. Den Link finden Sie in der heutigen Beschreibung des MK-Magazin-Podcast oder Sie schicken uns eine Mail an mkr@michaelsbund.de. Wir wünschen auf alle Fälle schon jetzt viel Spaß. Seit dem Angriff der Hamas auf Israel im Oktober 2023 ist der Nahostkonflikt wieder im Kopf eines jeden. Der Historiker Professor Michael Wolfson hat ein Buch über sein Jüdischsein geschrieben. Es heißt »Hallo, ich bin Jude« und es behandelt einige heiße Eisen. Das katholische Medienhaus St. Michaelsbund, zu dem auch das MKR gehört, hat Michael Wolfson gewinnen können, aus seinem Buch vorzulesen. Und zwar am Donnerstag im ehemaligen Gasteig in München. Mein Kollege Maximilian Lemli hat vorab mit ihm über sein aktuelles Werk gesprochen.
Mit seinem Buch will Professor Michael Wolfson vor allem Jugendliche ansprechen. Bei ihnen sollen keine Vorurteile hängen bleiben.
Das ist mir wichtig, nicht nur schwarz-weiß, sondern die vielen Grautöne. Juden sind Menschen aus Fleisch und Blut, Menschen wie du und ich, mit Stärken und Schwächen. Und Verständnis kann man nur erzeugen durch Empathie und Wissen. Und das habe ich versucht.
Und dieses Wissen vermittelt er, indem er erstmal Definitionen liefert. Nämlich für Begriffe, die wir im Alltag immer wieder mal verwenden, ohne so genau zu wissen, was sie eigentlich bedeuten. Der Davidstern, den jüdische Menschen in der Nazizeit tragen mussten, ist zum Beispiel erst Anfang des 19. Jahrhunderts entstanden, als die Juden nach einem Symbol für ihre Religion suchten.
Da das Christentum und der Islam ihre Symbole bereits hatten, suchten die Juden ein Anführungszeichen typisch jüdisches Symbol und glaubten es im sechseckigen Stern gefunden zu haben. Aber der ist genauso jüdisch wie die Milchkuh im Allgäu. Und deswegen ist das inhaltlich schräg, aber es hat sich durchgesetzt. Und inzwischen natürlich auch als Trotzreaktion auf das Zeichen der Verfolgung.
Vielen Menschen ist es wichtig, an die Verbrechen der Nazizeit zu erinnern. Das nennt man Erinnerungskultur. Wolfson hat damit allerdings so seine Probleme.
Erstens ist sozialpsychologisch zu fragen, ob Erinnerung tatsächlich wirklich nur Heilung bedeutet. Darüber gibt es unterschiedliche Auffassungen. Da muss man sehr viel differenzierter herangehen. Das ist der erste Punkt. Damit hängt auch zusammen die Forderung gegen das Vergessen. Ja, das ist richtig, aber manchmal ist es für den inneren Frieden einer Gesellschaft unverzichtbar, zumindest manches zu vergessen. Also darüber muss man diskutieren.
Oft vermisst er vor allem bei Politikern, die sich nach außen für die Erinnerungskultur stark machen, Engagement und Glaubwürdigkeit. Er hatte auch ganz konkrete Personen vor Augen.
Unser Bundespräsident ist ja in der Erinnerungskultur sehr aktiv, also Frank-Walter Steinmeier. Aber er liest das ab vom Blatt wie jede andere Rede. Pfäffisch, wobei ich nichts gegen Pfarrer habe, aber ein Nicht-Geistlicher, der quasi wie ein Geistlicher auftritt, ist unauthentisch und damit nicht überzeugend.
Michael Wolfson ist dafür bekannt, dass er mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg hält. Deshalb wird es am Donnerstag auch keine reine Lesung geben. Das wäre ihm zu langweilig.
Mir geht es dann eben darum, den Text um Kommentare zu ergänzen, was ich mir zusätzlich gedacht habe. Denn wie gesagt, sonst könnte ich das Buch einfach verteilen oder kopiert verteilen, das, was ich lesen möchte, und dann den Herrschaften einen guten Abend wünschen und das Glas erheben und Prost sagen. Also kurzum, es soll eine Mischung sein aus Lesung und Kommentaren und natürlich auch die Möglichkeit, den Gästen zu geben, Fragen zu stellen.
Wenn Sie sich für das Thema Judentum interessieren, dann kommen Sie doch bei der Lesung vorbei. Sie findet statt am Donnerstag um 18 Uhr im Fat Cat, dem ehemaligen Gasteig in München. Der Eintritt ist frei. Anmelden können Sie sich unter kontakt@michaelsbund.de.
Sie hören das MKR. Ja, seit Ende November schon ist die Uhr am Alten Peter ohne Zeiger. Nach einem Sturm mussten die aus Sicherheitsgründen nämlich runter. Danach hieß es für Johann Wunderer Genehmigungen einholen, Denkmalschutz informieren und noch vieles mehr. Er ist nämlich Baukontrollmeister bei der Stadt München und dafür die öffentlichen Uhren zuständig. Und er sagt, bei den Zeigern, da war einiges zu tun.
Es ist die Unterkonstruktion erneuert worden. Es ist eine zusätzliche Versteifung nochmal mit eingebaut worden, dass einfach verwindungsarmer sind und natürlich auch den immer stärkeren Stürmen und Wetterbedingungen standhalten. Der alte Fahrbahnstrich ist runtergekommen, größtenteils entrostet, wo Roststellen waren, und wieder komplett mit dem Farbaufbau bzw. auch die Vergoldung ist neu geworden.
Jetzt dürfen die Zeiger also wieder rauf und dafür ist dann extra ein Industriekletterer im Einsatz.
Der steigt von der Besucherplattform oben aus, vor die 56 Meter, seilt sie dann auf die Ziffernblatthöhe runter. Dann werden die Zeiger von unten mit der Seiltechnik nach oben gebracht und dann werden sie von außen draufgeschoben, fixiert und dann genau eingerichtet. Und die genaue Zeiteinstellung erfolgt dann von innen übers Zeigerwerk.
Ja, für mich mit meiner Höhenangst wäre das absolut nichts, aber passieren kann eigentlich dank guter Planung nichts. Denn alles ist gesichert und bei Regen oder zu viel Wind wird natürlich der Einsatz auch verschoben. Und der Baukontrollmeister freut sich jetzt schon auf den Moment, wenn die Zeiger wieder am richtigen Platz sind.
Ja, schon glücklich. Also sie kehren schon zu. Es ist schon eine lange, lange Zeit, wo sie natürlich weg waren, aber natürlich schon erleichtert, wenn alles unproblematisch und sicher abgelaufen ist.
Ja, und nicht nur Joachim Wunderer wartet auf den Moment, ab dem die Uhr wieder läuft. In den vergangenen Wochen und Monaten gab es auch immer wieder Nachfragen.
Ja, es ist natürlich schon das Traditionelle, was dazukommt und man darf es nicht unterschätzen, auch wenn jeder Handy hat. Es sind die öffentlichen Bereiche an die Kirchen, wo jeder auf dem Arbeitsweg wohnt, vorbeikommt und sich immer an der Zeit orientiert. Also auch wenn er zu den öffentlichen Verkehrsmitteln muss, man weiß einfach, wenn man vorbeigeht, heute bin ich gut in der Zeit, es ist 3 nach, um 6 nach kommt die Bahn und es sind einfach Anhaltspunkte. Man schaut da oft unbewusst drauf.
Egal, ob für die Passanten, dem Baukontrollmeister und natürlich alle in der Pfarrei, das lange Warten hat nun ein Ende. Am späten Dienstagvormittag sollte die Uhr am Alten Peter wieder komplett sein. Heute gibt's an dieser Stelle wie immer das Highlight der Woche für Sie. Diesmal von meinem Kollegen Ivo Makota, der jeden Morgen mit der U-Bahn den Start in den Tag verschönert bekommt. Warum das so ist, erzählt er uns jetzt.
Das Highlight der Woche.
Servus, ich bin Ivo Makota, Moderator und Projektleitung hier im MKR. Ja, als ich heute früh wieder hier zu uns in die Radioredaktion gefahren bin, ist mir wie fast jeden Morgen in den letzten Monaten ein etwas älteres Pärchen begegnet. Das steigt immer um kurz vor sieben am Böhmerwaldplatz in die U4 ein und fährt gemeinsam bis Odeonsplatz. Kurz vor dem Halt küsst der Mann seine Liebste, steht auf und geht nach dem Aussteigen nicht einfach weiter, sondern wartet so lange, bis die U-Bahn losfährt. Während des Wartens strahlen sich die beiden ja förmlich an und wenn der Zug dann losfährt, schickt er ihr noch einen Luftkuss. Das mag jetzt vielleicht ein wenig kitschig wirken, aber ich finde das richtig toll. Schade ist nur, dass diese große Liebe kaum jemand mitbekommt, weil alle verschlafen auf ihr Smartphone starren. Für mich ist das aber fast jeden Morgen ein Highlight. Und so ein bisschen Romantik, finde ich, schadet uns doch irgendwie allen nicht. Manchmal wünsche ich mir, dass noch viel mehr Menschen so wären und die Liebe einfach das Wichtigste für uns alle wäre. Ich glaube, dann wäre diese Welt auch ein noch viel besserer Ort. In diesem Sinne, wenn Sie jemanden haben, den Sie lieben und der auch Sie liebt, sagen und zeigen Sie es, auch wenn heute kein Valentinstag ist. Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.